Ich begrüße euch jetzt zu einem Panel zum Thema Gesellschaft im Wandel. Was ist relevant und wo und wohin bringt uns das? Das Panel wird abgehalten von vier hervorragenden, großartigen Damen, die ich jetzt kurz abreißen darf, vorstellen darf. Christina Behran, klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin, Arbeitspsychologin, Organisationspsychologin. Und sie wird uns mit diesem Einblick über diese übergreifende Blick auf eben das Thema damit begeistern. Des Weiteren begrüßen wir Katharina Larisch. Sie ist Ärztin, Gesundheitsökonomin, Versorgungsmanagement. Sie kümmert sich darum, dass Menschen besser gesund bleiben und auch um das Thema, wie man knappe Güter allokieren kann. Die dritte im Bunde wird Theresa Hanik sein. Sie ist Autorin, ist vielleicht bekannt über ihren Ansatz, beziehungsweise ihren Einsatz für Wiki für alle, um halt für die Sichtbarkeit von mehr Frauen und nicht-binären Personen im deutschsprachigen Wikipedia zu kämpfen und ist auch im YouTube-Video Corona-Wellenbrecher hat sie mitgewirkt. Und sie ist Autorin. Und als letztes im Bunde, last but not least, Claudia Zotzmann-Koch. Sie ist Autorin, Podcasterin, und Datenschutzaktivistin. Und damit gebe ich das Wort gerne gleich weiter an Claudia.
Dankeschön. Ja, ich bin gerade richtig, richtig happy, dass ich hier mit drei und vier mit unserer Moderatorin ganz wundervollen Frauen hier sitzen darf. Genau, und das Thema des heutigen Panels ist eigentlich, dass wir uns das Motto der diesjährigen Privacy Week, also ich hatte hier ja schon mein Engel relevant. Genau. Was ist überhaupt ein System? Na, und was ist Relevanz und wie ändert sich unsere Gesellschaft dadurch, wo wir tatsächlich Relevanz setzen? Also was deklarieren wir als relevant und was bewirkt das mit der Gesellschaft? Vielleicht als kurzes Beispiel, so für den Kickoff. Also vor 9/11 war jetzt flächendeckende Überwachung nicht unbedingt etwas, das für alle Gesellschaften rund um den Erdball als relevant gesetzt worden ist. Nach 9/11 ist das relativ bald passiert. Und ich erinnere mich noch an einen, ich glaube, es war ein Tweet auf Twitter, wo jemand schrieb: Früher, als jemand auf einem Bahnhof gerannt ist, hat man gedacht, na, hoffentlich erwischt die Person den Zug noch. Heute, wenn jemand auf einem Bahnhof rennt, muss man sich vielleicht Gedanken machen, muss ich jetzt auch rennen? Und das ist halt ein Wandel, den wir jetzt, na, also 9/11 ist jetzt noch nicht so ewig lange her und es hat aber unsere Gesellschaften komplett geändert, dahingehend, dass wir jetzt. Ja, um jetzt das schöne Wort von der Shoshana Zuboff zu nehmen, Überwachungskapitalismus haben, in dem wir jetzt leben, was halt eine sehr einschneidende Veränderung in unseren, gerade halt auch in den westlichen Gesellschaften war. Aber das nur als ein Beispiel und ich bin jetzt schon sehr gespannt, wo wir mit diesem Gespräch jetzt gleich gerne mal hinkommen. Fangen wir vielleicht mit der Frage an, Christina, und ich glaube, da hast du jetzt, glaube ich, gleich Spaß dran an der Frage, was ist eigentlich dieses System, in dem wir leben?
Große Frage, ja. Also das System, in dem wir leben. Das Wichtigste, ich meine, wir verwenden System ja alltagssprachlich für alles Mögliche, muss man sagen. Aber ein System erkennt man daran, dass es Grenzen hat. Und wenn man innerhalb des Systems ist, weiß man das meistens. Und wenn man nicht innerhalb des Systems ist, dann weiß man das auch. Was mich lange umgetrieben hat und immer noch umtreibt, und das ist vielleicht, wo mein Interesse auch sehr hingeht, und da habe ich den Spaß dran möglicherweise, wie sich Menschen in ein System, in eine Arbeitsgesellschaft, was auch ein System ist, integrieren. Also wie habe ich Teil an dem System, das existiert? Und das hat sich durch die Jahre wirklich sehr verändert. Und so schleichend, dass man wirklich sagen kann, es ist ein Wandel. Und gleichzeitig beobachte ich aber regelrechte Brüche. Und da finde ich, sollte man unterscheiden. Also ist es eine Weiterentwicklung, die absehbar ist, die logisch ist, die organisch ist? Oder ist es wirklich ein Bruch und man investiert immer noch Lösungen in ein System, das es gar nicht mehr gibt, beispielsweise? Also industrielle Arbeitsgesellschaft zum Beispiel, Lösungen anzubieten für die industrielle Arbeitsgesellschaft, obwohl wir viele andere Arbeitsgesellschaften parallel auch haben dazu. Das ist so etwas, was mich umtreibt.
Das heißt, wir haben nicht nur ein System, sondern wir haben eigentlich parallel recht viele Systeme.
Parallel überlappend, übereinander, mehr oder weniger abgegrenzt. Aber die Frage ist, wer hat Teil an welchem System und wie geht es?
Würdest du sagen, dieses unser oder jetzt das Gesundheitssystem wäre eins davon, oder ist das eigentlich auch noch mal ein Ding, das halt aus ganz vielen dann zusammengesetzt ist?
Meine, jedes System hat Regeln. Und wenn wir ein System haben, hat dieses System auch immer ein Ziel. Und ich merke unter anderem daran, ob ich zu diesem System gehöre, ob diese Regeln für mich und alle anderen gleich gelten. Und ob ich dieses, also das, was ich ins System beispielsweise investiere oder die anderen Mitglieder, ob das in dieselbe Richtung geht. Weiß ich nicht genau, ob das so stimmt, wenn ich sagen kann, das Gesundheitssystem.
Weiß nicht, ich spiele die Frage direkt mal weiter an die Katharina. Wie würdest du jetzt dieses, was jetzt 2020 durch Pandemie und alles ja durchaus in den Fokus gerückt ist, das Gesundheitssystem, ich sage jetzt hier ganz bewusst mit Anführungsstrichen in der Luft, wie würdest du das umreißen vielleicht?
Na, ich glaube, was ja gesagt worden ist, ein System braucht ja auch ein Ziel. Und im Gesundheitswesen haben wir nicht unbedingt Ziele, die miteinander zu verbinden sind. Also wir haben vielleicht auf der einen Seite ein Krankenhaus, was hohe Umsätze machen will, was in privater Trägerschaft ist oder Aktiengesellschaft, wo man dann sagen muss, gut, das Ziel ist es, viel Umsatz zu machen. Das heißt, bestimmte Operationen, die gut bezahlt werden, müssen gemacht werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Gesellschaft oder bestimmte Leute, die einfach gesund werden wollen, wo es aber dann die Problematik gibt, dass es konkurrierende Behandlungsmethoden gibt, die vielleicht gleich gut wären, theoretisch. Für den Patienten ist vielleicht auch das eine charmanter als das andere. Wenn es aber keinen guten Erlös gibt, wird es dann nicht angeboten. Das heißt, ich habe die Konkurrenz der Ziele. Das, was ich vielleicht als Mensch will oder der Gesundheit versus dem Umsatz. Und das ist das Hauptproblem, denke ich, im Gesundheitswesen. Deswegen habe ich neben Medizin ja irgendwann auch mal Gesundheitsökonomie studiert, damit ich die Menschen, die teilweise dort bestimmen, auch verstehe und deren Sprache sprechen kann. Und am Ende ist halt ganz, ganz vieles einfach Geld. Ja? Und die Frage, was können wir uns leisten oder was können wir uns nicht leisten? Oder was wollen, nicht mal können, sondern was wollen wir? Weil wir müssen ja erstmal als Gesellschaft überlegen, was wollen wir überhaupt? Ich weiß, die Engländer haben das teilweise gemacht, wir haben es in Deutschland nicht gemacht. Und ja.
Würde ich jetzt gerade noch ein bisschen die Spannbreite unseres Systems gerade noch einen Ticken aufmachen. Und ich weiß, ich mache es jetzt gerade gleich ganz, ganz groß auf und gebe es jetzt gerade noch mal an die Theresa weiter. Du schreibst ja Bücher, also Science-Fiction-Romane im Bereich Roboterethik letztendlich. Das heißt, da kommen ja auch sehr viele Systeme noch einmal dazu. Hängt aber zum Teil letztendlich auch wieder mit letztendlich Gesundheit, wie wir als Menschen leben und wie wir als Gesellschaft leben und wie wir leben wollen, letztendlich auch zusammen, ne?
Ja, ich finde das ganz interessant, als du am Anfang die Frage gestellt hast, was ist ein System, dass quasi die Christina gleich gesagt hat, ein umrissenes System, jeder weiß, dass er drin ist oder weiß, dass er nicht drin ist. Und dann dachte ich mir, boah krass, die Frage hätte ich von Anfang an ganz anders beantwortet, weil man ja, ich meine klar, Gesundheitssystem, ich weiß, bin ich jetzt bei der Krankenversicherung drin, bin ich privat oder Kasse, das weiß ich schon. Aber das sind ja sehr enge Systeme. Für mich ist so ein System, ich sehe das den Begriff auch ein bisschen größer. Da ist mir gleich eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, David Foster Wallace, der leider schon tot ist, der ein Essay geschrieben hat mit dem Titel This is Water. Und in diesem ganz kleinen Essay, war eine Rede, die er mal gehalten hat, die dann verschriftlicht wurde. Und das ist einfach die Geschichte, zwei junge Fische schwimmen durchs Wasser und schwimmen so und unterhalten sich, was auch immer. Dann kommt ein alter Fisch vorbei und sagt so, hey Jungs, na, wie ist das Wasser heute? Und schwimmt weiter. Und die Jungs, die kleinen Fische schwimmen weiter und irgendwann meinte einer zum anderen, hey, was ist eigentlich Wasser? Und das ist für mich das System. Das System ist so allumfassend um uns herum, dass wir teilweise gar nicht wissen, dass wir da überhaupt drin sind. Und das ist quasi so ein ganz krasser Reflexionspunkt, wenn man erstmal checkt, okay, ich bin Deutsche, ich bin in einer Krankenversicherung, das ist so eine Sache, aber wie die Gesellschaft zusammenhängt, was da noch für Systeme und Subsysteme drunter hängen, das finde ich mega interessant. Auch zum Thema jetzt Gesundheitsversorgung, weil wahrscheinlich, wenn man Leute so auf der Straße fragen würde, was ist unser Gesundheitssystem, dann würde die sagen, ach ja, ich bin versichert und ich werde behandelt, wenn ich krank bin. Die Ebene Staat und die Ebene Krankenhäuser, die Profit machen müssen, die haben die wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, jedenfalls nicht sofort. Also jeder hat ja seinen sehr individuellen Blick auf die Systeme und meint oft, das sei das ganze System und hat quasi dahingehend auch eine ganz besondere Weltsicht. Und das ist interessant, dass man erst das System eigentlich begreift, wenn man diesen Schritt zurücktritt und sagt, ach krass, wir sind im Wasser, das ist unser System.
Ich sag gerade bei beiden Nicken. Christina, magst du gerade?
Ja, also ich finde, Reflexion ist immer ein gutes Asset. Ja? Also das ist äußerst hilfreich. Also als Psychologin kann ich gar nicht anders. Ich spreche aus Wien. Ich habe ein psychoanalytisches Erbe. Das schwingt immer mit. Da kann man sich überhaupt nicht abgrenzen. Man kann machen, was man will. Ja? Fangt man an zu interpretieren, wenn ich das mal darf. Also das ist so dieses unbewusste Sein in dem System. Und erst wenn man von außen darauf aufmerksam gemacht wird, beginnt der Reflexionsprozess. Und das finde ich äußerst lohnend und immer. Also wenn man mich um 3 in der Früh aufweckt, ist Reflexion was Gutes, sowieso Reflexion großartig. Ne? Umdrehen, weiter schlafen. Und das braucht ein System aber auch. Also ich betrachte sie aus dem Psychologischen heraus. Ein System soll eigentlich die Komplexität reduzieren. Das ist ein ganz großes Thema, spätestens seit der Digitalisierung auf alle Fälle. Wir sind mit so einem Riesenhaufen Reizen den ganzen Tag beschäftigt. Beunruhigung, Sorge ist im Übrigen sind das auch Reize, mit denen man zu dealen hat. Und ein System soll ja durch die Routinen, die darin enthalten sind und die Strukturen, die ein System hat, soll ja hilfreich sein, um die Komplexität zu reduzieren und dorthin zu kommen, was das System als Ziel verfolgt, wenn ich das jetzt so runterbreche. Kann aber mit diesem schönen Wasserbild wirklich was anfangen. Das gefällt mir gut.
Katharina, du hattest ja auch genickt gehabt gerade.
Ja, was ich mir noch gedacht habe, was ich super spannend finde, ist immer Vergleich von Systemen. Ob das jetzt Gesundheitssystem ist, Schulsystem oder sowas. Also wenn man sich eben zurückgeht und mal guckt, wie machen es andere und was ist quasi Input und was kommt raus. Ja, um dann zu gucken, oder was funktioniert wo. Also bestimmte Dinge funktionieren wiederum nur in bestimmten Ländern. Also mal grob gesagt, also die Schweden sind vielleicht ein bisschen disziplinierter als wir und deswegen ist deren Weg ein anderer als unser im Moment. Wo ich mal denke, ich weiß nicht, ob das in Berlin funktionieren würde. Sozusagen dieses, zum einen unterschiedliche Systeme, aber die Frage ist, ist das unterschiedliche System, weil die Menschen, also es gibt jetzt nicht, das Land ist so und das andere Land ist so, aber irgendwie ticken ja die Menschen einmal ein bisschen anders. Und die Frage ist, was war zuerst da, das System oder der Mensch?
Das Henne-Ei-Problem.
Ja, also zum Beispiel guckt ihr mal die Engländer an. Ja, die Engländer, ihr staatliches Gesundheitssystem, das lieben die. Ja, das hat man ja bei der Olympiade gesehen. Das ist ja wirklich für die eins der großartigsten Dinge, die es gibt. Im Gegensatz dazu, die Amerikaner halten das für den absoluten Kommunismus, Sozialismus, das darf nur bekämpft werden. Ja?
Das heißt, wir haben eigentlich halt auch noch eine Abhängigkeit, dass Systeme innerhalb von Gesellschaften als übergeordnetes Ding funktionieren können oder sollten.
Also wenn wir uns um eine Definition bemühen, wenn ich da mal antworten darf, Gesellschaft finde ich größer. Also innerhalb einer Gesellschaft, also Gesellschaft ist ja auch ein System, hat ja auch ein Regelwerk und Hierarchien und Strukturen und in dieser Gesellschaft unterschiedliche Systeme und die Regeln, gerade auch wie das die Katharina ja dargelegt hat, das Regelwerk im Gesundheitssystem der Schweden schaut völlig anders aus und wird auch angenommen, setzt man sich anders in Beziehung als in das amerikanische Gesundheitswesen oder wie die Menschen sich dann dazu in Beziehung setzen. Das ist auch ein Merkmal von Systemen, dass man sich in Beziehung setzt. Und wenn ich außerhalb dessen bin, Reflexion, ne? Also es reüssiert hier groß heute, die Reflexion, dann hat man einen anderen Blick und eine andere Beziehung zu dem System, das man betrachtet oder in dem man sich befindet. Das macht einen Unterschied.
Also jetzt, das ist eigentlich nur eine neugierige Nachfrage. Vielleicht auch zurück gerade kurz an Christina, aber normalerweise ist uns ja überhaupt nicht bewusst, also das, was Theresa vorhin meinte, ne, mit dem Fische-Beispiel, uns ist ja überhaupt nicht bewusst, in welchen Systemen wir überhaupt überall drin leben, ja, mit denen wir relativ intuitiv in Austausch sind oder vielleicht auch nicht so intuitiv, wenn es halt irgendwelche bürokratischen Systeme sind, da ist das mit der Intuition tendenziell nicht so. Ich sehe die Katharina gerade lachen. Ich weiß nicht, ob der Stream das gerade gesehen hat. Genau. Aber Rückfrage. Glaubst du, dass Menschen häufiger mal irgendwo an den Punkt kommen, wo sie überhaupt in diesen Reflexionsprozess halt überhaupt reingeraten?
Also Reflexion ist anstrengender als nicht zu reflektieren, muss man sagen. Es verbraucht ein bisschen mehr Energie. Und das ist tagesverfassungsabhängig manchmal innerhalb einer Person, aber ist auch von Person zu Person unterschiedlich.
Theresa, du hast mit Reflexion eigentlich so auf Autorinnenseite vermutlich sehr viel zu tun, oder? Also so im ganzen Prozess, sich Geschichten, Charaktere und Handlungsabläufe auszudenken. Da hast du dann wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang letztendlich, sowohl zu Reflexion als eben zu Systemen.
Ja, würde ich schon sagen, aber das ist auch bei mir ein Lernprozess. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, also jetzt um ein bisschen zu erzählen, wie das so läuft als Autorin, ich wollte einen Roman schreiben, der sehr nah an meinem Leben dran ist und habe gemerkt, dass das total überhaupt nicht funktioniert. Und ich wusste erst nicht, warum. Weil eigentlich, was da passiert war, fand ich voll interessant und die Story war gut und ich hatte das ja alles erlebt und das war ja spannend, weil sonst würde ich ja nicht drüber schreiben. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, die Figuren, die da vorkommen, sind nur so, wie ich die halt kennengelernt habe. Von außen habe ich die wahrgenommen und habe sie auch so beschrieben. Und das heißt, per Definition sind die immer nur zweidimensional geblieben. Weil ich wollte ja so realitätsnah wie möglich bleiben. Erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, Moment, die Realität muss ich rausschmeißen. Ich muss jede Figur auch von innen beschreiben können. Dann wurde es plötzlich wieder interessant, weil du nur dann quasi eine echte, wirklich dreidimensionale, von allen Seiten erfassbare Figur für die Leserinnen und Leser hast. Und das war für mich ein totaler Aha-Effekt. Weil wenn ich mir von Anfang an was ausdenke, dann muss ich das ja sowieso machen. Dann habe ich Figuren, die ich einfach mir irgendwie ausdenke. Aber wenn ich halt an der Realität bin, dann geht das nicht. Und deshalb ist auch gibt's auch hier bei den AutorInnen so den Spruch, so die Realität macht den, also zu viel Realismus schadet dem Buch. Und das ist so ein Punkt, weil das bringt nichts, die Realität darzustellen. Man muss das eben diesen Schritt zurück machen, von innen reingucken und dann die Figuren irgendwie agieren lassen. Und witzigerweise, wenn man das dann macht und das quasi immer noch sich dafür entschieden hat, Figuren zu nehmen, die es wirklich gegeben hat, also für diesen reales Vorbild gibt, sagen wir mal, dann versteht man die am Ende auch ein bisschen besser. Weil man sich ja die Mühe gemacht hat, so hinter die Fassade zu gucken. Und das ist auch eine Sache, die mir, muss ich sagen, jetzt auch im Zwischenmenschlichen ein bisschen hilft, weil ich mir denke, okay, jetzt nicht nur, ja, ich verstehe den, ja, der hat ein Argument, das verstehe ich schon, sondern jetzt gehe ich mal ganz zurück und wenn ich den jetzt als Figur beschreiben müsste, wenn ich in den reinschlüpfe, wie wäre der denn? Und dann versteht man irgendwie sich oft besser gegenseitig.
Die Christina nickt sehr.
Ja, ich nicke sehr, weil, also gefällt mir, weil das ist ein, also, psychologischer Prozess, wird da beschrieben, natürlich gefällt mir das. Ne? Dann haben wir meinen nächsten Lieblingsbegriff, großartig, also Empathie und sich hineinzuversetzen. Das ist äußerst hilfreich, wurscht in welchem System man sich befindet. Also das hilft der ganzen Gesellschaft und da hätte ich gerne mehr davon. Und ich finde das so, also wie du das beschrieben hast, dass die Figuren dann so ihr Eigenleben bekommen und im Zwischenmenschlichen auch dieses hineinzuversetzen, das ist auch die Art und Weise, wie das funktioniert. Das kriegt dann eine andere Dynamik. Mhm. Darum habe ich so eifrig genickt.
Ich kann dem gerade total folgen. Das, also ich kann es auch sehr bestätigen, dass es das mit dem Realismus und den Büchern, das funktioniert nicht gut. Mhm. Ja. Vielleicht mal, um den Schritt weiter zu tun Richtung Relevanz, nachdem wir jetzt gerade schon sehr die Spannbreite von Systemen aufgemacht haben, ist halt auch die Frage, was ist eigentlich relevant und was setzen wir als Gesellschaft als relevant und was macht das mit uns? Und nachdem jetzt 2020 ist, gebe ich gerade mal das Wort Richtung Katharina. weil jetzt halt ja tatsächlich gerade Gesundheit ein ganz großer Punkt ist für uns heute, genauso wie mentale Gesundheit, genauso wie letztendlich auch die Reflexionsebene, die ja letztlich auch durch Bücher zum Beispiel aufgemacht wird. Also ich finde gerade die Zusammensetzung sehr passend eigentlich für dieses Jahr. Katharina, zum Themenbereich Relevanz. Genau, wir haben da jetzt sehr viele plakative Beispiele dieses Jahr erlebt, oder?
Naja, klar, also wir haben es erlebt. Ich kann nur sagen, hier war das so, ob das in Österreich auch so war. Man hat festgestellt, bestimmte Berufsgruppen sind schon wichtig. Ja? Und ohne die geht's nicht. Und dann wurden die ja beklatscht. Ich weiß nicht, regelmäßig abends um 7 oder wie auch immer. Und diese gleichen Berufsgruppen, ist aber außer Klatschen nichts gewesen erstmal, haben sich ja jetzt erlaubt, in den letzten Wochen in Deutschland, darauf aufmerksam zu machen, dass sie relevant sind und dass man vielleicht auch ein bisschen für sie was zahlen sollte. Und dann haben sie gestreikt. Und dann war aber so die Meinung in der Bevölkerung, wie können die? Wir sind ja in so schwierigen Zeiten. Und wenn jetzt die Kindergärtnerin streikt, was für eine Katastrophe. Also im Endeffekt, im Frühjahr war es die Heldin der Nation und jetzt kam halt der Vorwurf, wie kann sie es wagen, nicht zu arbeiten? Und ich finde das ganz schwierig. Ich meine, ich finde es erstaunlich, dass die alle immer noch arbeiten, bei den Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Und auch bei dem, was sie jetzt ausgesetzt sind. Ja? Und ich bin mir nicht so sicher, ob diese Relevanz so weitergeht. Also es gab zwar jetzt einen neuen Abschluss in Berlin, Tarifverhandlungen, die kriegen ein bisschen mehr Geld. Aber ob das andauern wird. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass ganz schnell, also wenn irgendwann das alles so ein bisschen besser wird, das vergessen wird, dass eben ja, die Verkäuferin wichtig war und die Verkäuferin immer nett da war und sich auch noch anpöbeln lassen musste von irgendeinem Typen, der keine Maske tragen kann. Und sie hat diese Gesetze auch nicht gemacht und eigentlich ist sie auch gar nicht dazu da, sie durchzusetzen. Und trotzdem ist sie an vorderster Front und wird beschimpft, bespuckt und ich weiß nicht was. Und ist aber eigentlich relevant und wir vergessen es und weniger arbeiten oder mehr Geld bekommt sie nicht, ganz im Gegenteil. Also ich habe das mitbekommen, dass die Verkäuferinnen müssen zum Beispiel jetzt durch diese ganzen Hygienemaßnahmen, die müssen einfach mehr arbeiten, die müssen Sachen abwischen und desinfizieren und mehr reinigen und lüften und so weiter. Also die haben mehr Arbeit als vorher und die waren schon vorher am Anschlag. Jetzt arbeiten sie noch mehr und kriegen nicht mehr Geld. Ja? Und das finde ich schwierig, sagen wir es mal so.
Ich glaube, du hattest das auch mal so schön umrissen in einem anderen Talk, wenn ich mich recht erinnere, wo du gesagt hast, gesellschaftlich relevant ist immer am unteren Ende der Gehaltsskala.
Ja, ist es. Also ich habe mal so ein wunderbares Buch gelesen. Da wurde berichtet, in, ich glaube, Irland war das, da wollten die Bankangestellten mehr Geld haben. Dann haben sie gestreikt. Ja, und kein Mensch hat mitgekriegt, ein halbes Jahr, dass sie streiken. Und das war's dann, ja. Wogegen die Müllabfuhr in New York, die hat 2 Tage gestreikt, ja. Und dann war Vollalarm und dann konnten sie ihre Sachen durchsetzen. Also da sieht man mal den Unterschied. Und ich glaube, die Problematik eben dieser Menschen, die wir jetzt für relevant halten, das ist schon, also an vielen Stellen ein spezieller Menschentyp. Insbesondere die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also eigentlich so ein bisschen Florence Nightingale und Albert Schweitzer ist in allen drinnen, ja. Und ja, du willst streiken, aber du sagst auch ganz klar, geht nicht, weil da sind Menschen, die sind von mir abhängig und ich kann nicht streiken. Ich kann niemanden in seiner Kacke, auf Deutsch gesagt, liegen lassen und das werde ich niemals tun. Das heißt, so ein harter Streik wie in der Metallindustrie, wo einfach mal das Band ruht, ist bei diesen Leuten gar nicht drin und die machen das auch nicht. Ja? Also ja, vielleicht mal die Busfahrer mal einen Tag, aber auch nicht mehr. Aber so das Gesundheitswesen, das streikt eigentlich nicht, weil man immer noch sagt, geht halt nicht.
Wenn ich kurz ergänzen darf, das Buch, von dem du sprachst, ist Utopien für Realisten, genau, von Rutger Bregmann. Das ist großartig.
Ja, genau, super Buch und ich fand dieses Beispiel einfach so gnadenlos gut, weil es eben zeigt, also was Relevanz ist. Also ich in meinem Job, ich mache ja Arbeitsmedizin, sehe von Currywurstbude bis Ministerien alles, ja. Und wenn wir dann so die Leute erzählen, wer so relevant ist oder wer sich für relevant hält, dann muss ich sagen, ist an einigen Stellen eine sehr große Verkennung der Realität. Weil ich glaube, wir können ohne bestimmte Behörden durchaus mal 2 Monate leben und die Welt geht nicht unter, ohne Verkäufer nicht und ohne Kindergärtner auch nicht. Mhm. Oder ohne Logistiker, also ganz banal. Ja? Also wenn UPS nicht funktioniert, gibt es keine Nadeln, keine Medikamente, das muss ja alles ausgefahren werden.
Christina nickt auch ganz viel.
Ja, weil das bringt mich wieder zurück zu, also so von der Metaebene her, zu den Ressourcen, dass jedes System Ressourcen braucht. Und veränderte Rahmenbedingungen machen unterschiedliche Dinge deutlich. Und es hat sich, eine Krise sind veränderte Rahmenbedingungen und da gelten dann andere Regeln. Also das ganze System ändert sich damit und macht aber auch vieles sehr, sehr transparent. Also das ist wie ein Brennglas, das man dann drüber legt und deswegen nicke ich auch so, weil ich viele Situationen, bin auch Arbeitspsychologin, viele Situationen mir da einfallen, dass wirklich auf der Hand liegt, das ist Homeoffice, das einen derartigen Wertewandel erfahren hat innerhalb von kürzester Zeit, wo ich mich erinnere an Unternehmen, die gar nicht happy waren mit dem Homeoffice, wo es die Arbeit ist nur das, was passiert, wenn man am Schreibtisch sitzt und am besten dort festgenagelt. Ich habe da immer so dieses Bild mit den Ärmelschonern aus der Zeit von Kaiser Franz Josef. Also das ist Arbeit. Also wirklich, jetzt bist du halt mal zugespitzt formuliert und nicht das, was an Sozialem alles passiert. Also jedenfalls dieses, also wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht zu sehen ist, dann wird nicht gearbeitet. Und zum Glück gab es viele Unternehmen, die viel zur Verfügung gestellt haben, also die ganze Infrastruktur, dass man auch von zu Hause aus arbeiten konnte und aus dem schlechten Gewissen heraus, das mittransportiert wurde an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben die gleich, wir haben ja viele Studien dazu, haben die mehr gearbeitet als die nicht, also das wollten, mag die nicht gegeneinander ausspielen, es geht eher darum, dass da versucht wurde, der Beweis anzutreten, dass zu Hause auch gearbeitet wird. Und zum Glück haben wir aber diese Infrastrukturen bereitgestellt gehabt, zum großen Teil. Es musste viel nachentwickelt werden, aber dass Homeoffice zum Beispiel möglich ist und dass man mittlerweile dankbar ist. Und das ist eine emotionale, also das ist wirklich Wandel, aber Umbruch eigentlich, um da zurückzukommen. Also das hat sich wirklich verändert. Es ist... was du machst, Homeoffice, naja, du machst sicher, wahrscheinlich nimmst du den am Freitag und arbeitest nichts, ja? Also so ins lange Wochenende, was du machst, Homeoffice, ja super, dass du Homeoffice machen kannst. Und das, daran merkt man, dass sich innerhalb von kürzester Zeit was strukturell verändert hat. Und das ist ein Bruch und kein Wandel.
Wobei mich interessieren würde, wie das auch in anderen Ländern ist, weil also zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, wenn du vorwärts kommen willst im Beruf, heißt es ja, du musst irgendwie nach Möglichkeit 20 Stunden im Büro sein. Also diese Anwesenheit ist ein Grad für dein Engagement und Sonstiges. Gehst du nach Skandinavien, ist derjenige, der nach 5 Uhr noch im Büro ist, der Loser, weil er ist nicht organisiert und kriegt seine Arbeit nicht gebacken. Ja, und das sind einfach zwei Welt. Insofern finde ich das ganz spannend. Und wie gesagt, dann ist vielleicht Homeoffice, wenn man sagt, wir gehen ja sowieso davon aus, dass du gut arbeitest und eben keine Überstunden schieben musst, weil sonst bist du schwach.
Ja, und das Vertrauen hat sich auch, also diese Vertrauensfrage, ne? Also das ist ein Verhältnis, das hat sich sehr verändert. Also dass es ein psychologisches Band gibt zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen und dass das wichtig ist.
Ja. Auf der anderen Seite, die Spionagesoftware, die rausfinden will, wie viel du arbeitest über deine Anklicken und Sonstiges, das nimmt ja auch zu. Und ich bin noch ganz gespannt, wie das eingesetzt wird.
Ja, aber bisher ist das ja noch nicht erlaubt, oder?
Selbst wenn es nicht erlaubt ist, ja, also es ist vieles nicht erlaubt und es wird trotzdem genutzt.
Okay.
Genau. Für die Menschen, die uns jetzt gerade zuschauen, ihr könnt uns übrigens auch gerne Fragen einreichen, während das Panel hier läuft. Ihr könnt das über Mastodon und Twitter tun, unter dem Hashtag PW20 beziehungsweise auch PW20 online. Wir werden beide im Auge haben. genau. Und es gibt auf der Streaming-Seite gibt es extra einen Button unter dem laufenden Stream-Fenster, wo ihr uns auch direkt Fragen anonym einreichen könnt. Genau. Und if you're searching for the English translation, it is currently only visible via mediaccc.de. Ja. Entschuldigung. Ganz kurze Zwischeninformationen an die Menschen, die uns gerade zuschauen. Ich finde es gerade schon total spannend, wo wir gerade hingekommen sind. Wir sind eigentlich jetzt im Bereich, was deklarieren wir als Gesellschaft als relevant? Theresa, du hattest vorhin auch schon so zweimal kurz angesetzt. Magst du gerade?
Ja, also ich hatte das hier eben wegen Rutger Brechmann, den ich auch echt nur empfehlen kann. Tolles Buch, Utopien für Realisten, nochmal. Und ja. Ganz interessant zum Thema Relevanz, also dass hier Müllleute, ErzieherInnen, ÄrztInnen, Pflegende, dass die alle relevant sind, überhaupt gar kein Thema. Witzig war ja, ich glaube, vor 2 Tagen war es, bei den Tagesthemen waren ja die Ärzte im Studio, haben ihr neues Album hier vorgestellt, also die haben ein neues Album, deshalb waren sie da, und haben aber auch eine Lanze gebrochen für die ganzen KünstlerInnen und die ganzen Leute in den Veranstaltungsbranchen. Und da hört man ja auch immer, ja, Künstler, also ja, das ist schon ganz nett, aber relevant sind die nicht. Und einerseits stimmt es, denn ob ich jetzt mein Buch morgen schreibe oder nicht, davon geht die Welt nicht unter und der Müll quillt auch nicht über, das ist total wurscht. Andererseits, wenn wir uns mal überlegen, wie viele Geschichten wir täglich konsumieren, sei es jetzt Geschichten, also noch Musik, sage ich jetzt mal, also Kunst konsumieren, in Form von Musik, in Form von Büchern, Spielen, Fernsehen, Streaming, Netflix, alle Leute gucken Netflix oder Amazon Prime oder was es auch immer gibt. Und das ist ja Arbeit von Leuten, die ja generell so als KünstlerInnen bezeichnet werden. Und die wurden ja in der Pandemie mehr oder weniger links liegen gelassen. Also es gab da in Bayern bei uns gab es so ein, für 3 Monate hast du was gekriegt, aber da musstest du dich nackig machen, das war wirklich krass, also das ging gar nicht. Jetzt hat Herr Söder ja was versprochen, dass es irgendwie besser geht. Keine Ahnung, muss man mal schauen. Also das ist irgendwie total schwierig, auch die Leute in der Veranstaltungsbranche, weil das Problem ist ja auch diese Relevanz, ist die Frage, ist es heute relevant, morgen oder in einem Jahr? Und die Arbeit der KünstlerInnen ist eher so nach Corona interessant. Also wirklich, weil wir hoffen ja alle auf die Zeit nach Corona und dass dann die neue Normalität wieder der fast alten Normalität weicht und wir wieder ausgehen können und wieder ins Kino und ins Theater und in Konzerte gehen können. Wenn aber natürlich in der Zwischenzeit die Hälfte der Veranstaltungsbranche pleite geht, dann haben wir noch weniger Subkultur, noch weniger Kleinkunst und dann haben wir wieder nur diese Mega-Leute, die uns dann diktieren, was Mainstream und was Kunst sein soll und eben nicht mehr diese kleinen Leute, die eigentlich so wertvoll sind und das alles am Leben halten. Und da ist natürlich die Frage, wie gehen wir da als Gesellschaft um? Denn die wurden ja auch vor der Pandemie schon nicht wirklich gepampert. Also gerade im als AutorInnen muss man sagen, in Deutschland irgendwie 80% der AutorInnen können von ihrem Job, also der BuchautorInnen können von ihrem Arbeit nicht leben. Die müssen, die haben einen anderen Broterwerb, die machen das nur als Hobby. Ja, sagt man noch, oh ja, du darfst hier bei uns veröffentlichen, sei doch froh, dass du gelesen wirst. Ja, nee, das ist halt so eine ganz komische Kultur, die wir hier in Deutschland im Land der Dichter und Denker haben. Also es ist schon ein bisschen strange. Auch irgendwie Musik, in der Musik ist es genau gleich. Da kann man, um so ein Verständnis zu kriegen, kann man sich mal bei der Künstlersozialkasse, die machen so Einkommensverteilung, da sieht man so, was der verdient. Es ist fürchterlich. Also wenn man wirklich als Gesellschaft auf Kunst und Kultur wertigt, muss man da richtig Geld in die Hand nehmen, weil von alleine kriegt man halt nur das, was die Leute nach Feierabend noch schaffen. Und wenn die halt schon in der Arbeit völlig fertig dann gemacht werden und nach Hause kommen, dann können die auch nichts mehr leisten. Also das ist eine Frage zum Thema nicht Veränderung, sondern Umbruch. Als welche Gesellschaft wollen wir aus dieser Pandemie rauskommen? Wollen wir irgendwie wieder das Gleiche sein wie 2019 2.0? Oder wollen wir irgendwie sagen, ey, wir haben jetzt die Gelegenheit und die Chance, ein anderes Bewusstsein zu haben und irgendwie das Geld neu zu verteilen. Und dann ist es nächstes Mal vielleicht nicht die Lufthansa, die 9 Milliarden kriegt, sondern dann sind es vielleicht die Leute in der Veranstaltungsbranche, die kleinen Leute, denen dann auch vertraut wird und die dann nicht bürokratisch hinterher gehämmert und gesägt und gepopelt wird, ob jetzt alles richtig ist, weil es könnte ja einer betrogen haben. So,
das war mein Brand. Ich wäre für die Luftreiniger in der Schule.
Für die Luftreiniger in der Schule. Ach so, als Investition meinst du?
Ja, ja, es kostet ja, 1 Milliarde, hat man ausgerechnet, damit in allen Schulen Luftreiniger sind, damit wir problemlos, trotz hoher Zahlen, Schulen offen halten können.
Oh cool, das wusste ich gar nicht, dass es überhaupt geht. Okay,
ja, das geht, aber man müsste halt Geld investieren und das ist aber den Leuten zu teuer. Das ist den Gemeinden zu teuer, deswegen wird das nicht gemacht. Und das finde ich, also, pass auf, ich bin bei dir, ja, also Kunst finde ich, ich finde es auch jetzt wichtig. Also wenn es jetzt keine Musik gäbe, ja zum Beispiel, fände ich das ganz furchtbar. Und also ich bin auch bei, an einigen Hygienekonzepten in Berlin zu arbeiten, dass man Leute auftreten kann, lassen kann. Und das ist nicht vergleichbar mit dem, was es bisher gab. Aber es ist wirklich so wahnsinnig wichtig, dass man irgendwo wieder ein bisschen hingehen kann und ein bisschen was hören kann. Das war jetzt im Sommer einfacher als jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, relevant, ich finde Kinder sehr relevant und ich finde, die Kinder fallen momentan sowas von runter und die haben null Lobby und da wird viel gequakt, aber es wird nichts gemacht. Also wie die Luftreiniger, ja, die, ich meine, lüften, du kannst ja nicht bei minus 10 dauernd bei offenem Fenster lernen. Und wenn wir hier eine verlorene Generation produzieren, dann finde ich das echt schwierig.
Also verlorene Generation, also ich habe 2 Kinder, eine in der ersten Klasse und eine in der dritten Klasse. Und sagen wir es mal so, bisher passt es noch, aber ich bin ja Dauer-Homeoffice. Das heißt, ich bin zu Hause. Ich kümmere mich natürlich darum. Das funktioniert nur, also das Problem ist ja eigentlich, dass wir von vornherein schon vorher ein Schulsystem hatten, wo die Leute, wie es halt so ist, was total ungerecht ist, die Akademikerkinder studieren, die Nicht-Akademikerkinder studieren natürlich nicht. Ja? Total bescheuert. Also das System ist darauf ausgelegt, dass es zu Hause jemanden gibt, der mit den Kindern nachlernt, vorbereitet und so weiter. Und das ist in Corona jetzt nochmal doppelt verschlimmert. Also eigentlich sehen wir nur ein Extrem dessen, was das Problem unseres Bildungssystems jetzt schon ist. So gesehen, großer Mist. Ich bin zu sehr Optimist, glaube ich, um zu sagen, dass wir eine verlorene Generation haben, weil eigentlich ist es ja nur Corona. Wir wohnen ja jetzt nicht alle im Flüchtlingslager in Moria. Das ist eine verlorene Generation, also das irgendwie. Meine Kinder haben jetzt in der Schule extra super dicke Pullis hängen, weil wird ja kalt, ne? So gesehen denke ich mir, das ist jetzt noch ein relativ geringes Problem, aber wenn ich das höre von dir, dass es nur fucking, Entschuldigung, 1 Milliarde Euro kostet, alle mit Lüftern auszustatten, dann können die da reingehen. Los geht's! Bitte!
Ja, und deine Kinder, muss man sagen, sind in Bayern in der Schule. Also ich war auch in Bayern in der Schule. Ich bin jetzt in Berlin. Da kannst du sagen, das sind Welten dazwischen. Ja? Also ich glaube, jedes Berliner Kind würde glücklich sein, wenn es eine bayerische Schule hätte.
Das kann ich nicht beurteilen, aber also das ist umso schlimmer, weil ich finde es jetzt auch nicht super, super duper bei uns. Das ist okay. Aber ja, man müsste viel machen, leider.
Ja, aber zu dem Thema vielleicht noch relevant. Also was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wir haben einen Wahnsinnsaktionismus seit Februar Und das, was wir vorhin hatten, das Thema eben mal zurückzugehen, zwei Schritte und zu reflektieren, was machen wir hier eigentlich? Ja? Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das machen. Also ja. In der EU am Anfang alle haben die Grenzen zugemacht, ja, und jetzt ist also schon wieder innerhalb von Deutschland, jeder ist der Größte und macht die meisten Dinge. Und mal wirklich drei Schritte zurück zu sagen, was ist denn unser langer Plan? Es geht ja nicht weg, das Virus, ist ja vielleicht das ganze nächste Jahr da. Was wollen wir denn machen? Also eine Reflexion dessen und vor allem auch mal die Frage, vielleicht, wie sind wir denn so weit gekommen? Ja, also es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie eine Strafe Gottes ist, sondern wir uns vielleicht auch überlegen müssen, dass Keime gab es ja schon immer und gibt es immer mehr. Und diese Keime, die wir haben, haben ja auch einen Grund. Ja, also wir dringen immer mehr in die Natur ein. Also irgendwelche Fledermäuse, die wir verkaufen müssen oder bei Ebola, weil wir Buschfleisch besorgen müssen. Und je weiter wir uns als Menschen ausdehnen und jetzt vielleicht auch einen Klimawandel vorantreiben, dass jetzt irgendwelche Mücken, die halt nur in den Tropen waren, auf einmal bei uns alle sind und die nächste Krankheit kommt und die nächste Pandemie kommt, weil wir damit ja auch nie in Kontakt waren, das wird irgendwie so ein bisschen vergessen. Es ist immer dieses Coronavirus und dann sagt jeder, wir haben einen Impfstoff demnächst, von dem ich jetzt nicht glaube, aber gut. Und dann ist alles wieder gut. Ja, nee. Also
ich hätte da gleich noch die Ergänzung. Alles, was jetzt durch Erderwärmung jetzt auch gerade aus dem ewigen Eis noch auftaucht.
Ja, die Nummer.
Ja, nicht nur das. Also, ne, also was da halt auch einfach an diversen Viren und so weiter halt jetzt dann auch wieder für uns relevant wird. Einfach weil wir es dazu gebracht haben, dass es da wieder rausschmilzt, ja, und sich dann über die nächsten 4, 5, 6 Jahre wahrscheinlich so mal um den Erdball verteilen wird. Das kommt ja dann auch noch dazu. Und dann halt hinterher zu sagen, so ups, wie konnte das dazu kommen?
Genau.
Ja, ne?
Genau. Und also, wie gesagt, eben zu sagen, wir haben hier ein bestimmtes Virus und wir vergessen ja, dass wir noch ganz andere Probleme haben, ja, mit irgendwelchen multiresistenten Keimen. Die sind ja in teilweise auch alles hausgemacht und eben, wir sollten nicht nur gucken, Aktionismus, Impfstoff und so weiter, sondern überlegen, wie sind wir denn überhaupt dazu gekommen? Ja, mal drei Schritte zurück und können wir an dem was ändern, dass wir, dass sowas vielleicht nicht mehr passiert, was werden wir wahrscheinlich nicht können, weil ich glaube nicht, dass wir die Erderwärmung so schnell aufhalten können, aber uns einfach mal bewusst wird, dass es eben nicht das China-Virus ist, sondern wir mit unserem Lebensstil das Ganze ja auch noch befördern.
Ich möchte mich da einklinken, weil eine Krise für ein Individuum mehrere Stadien durchläuft. Es fängt an mit einer Erstarrung, mit einem Durcheinander der Gefühle, geht es dann weiter hin bis zum Dealen mit der Situation im Sinne von, dass ich versuche, das wieder so hinzukriegen, wie es vorher war. Man hätte gern, also wenn man das auf viele Gehirne übersetzt, wir hätten gern das alte Normal wieder. Dabei sind wir gerade, also wir sind gerade in einem krisenhaften Geschehen, da kann man machen, was man will. Und da hat man die Ruhe nicht, die man für Reflexion, für Analyse und für das Big Picture braucht. Das sind unterschiedliche Prioritäten. Das, was in einer Krise gilt, ist Stabilisierung, zu schauen, dass man lebensfähig bleibt. Und das ist auch, Katharina, wie du das geschildert hast, das Gesundheitssystem, dass da alles da hineingeht, nur damit man da die Katastrophe verhindert. Ich übersetze mir das auch psychologisch, dass man eine Stabilisierung erreicht. Da ist man aber weit weg von dem alten Normal, sondern einfach, dass es funktioniert. Und das kann man schon vom Individuum auf mehrere, also auf kleinere und größere Systeme. Und nachdem wir da betroffen sind von einer Pandemie, kann man das schon größer auch zeichnen. Ich habe auch gesagt, dass es wie ein Brennglas funktioniert. Also es spült jetzt eine ganze Menge an Themen so deutlich hoch, an denen man nicht vorbeikommt. Die sind aber im Moment, wenn ich mir es anschaue, wie eine Krise so verläuft, nicht lösbar. Aber ganz, also wirklich da, also das einzuringeln und zu sagen, liebe Leute, darüber muss man uns schon unterhalten, Ursachenforschung müssen wir betreiben. Da braucht es Analyse und dann braucht es Gegenmittel dafür. Natürlich ist es eine gute Gelegenheit, aber ich glaube, dass wir alle miteinander noch nicht wirklich so weit sind oder die Entscheidungsträger nicht so weit sind, in die Analysephase eintreten zu können, weil die Beruhigung nicht stattgefunden hat.
Wenn ich da gleich einhaken kann, ein ganz tolles Beispiel ist doch dafür gestern, wurde im EU-Parlament doch die Agrarreform verabschiedet. Da hätte man doch eigentlich denken können, dass wir jetzt so einen von Latz geknallt gekriegt haben, dass man sagt, Moment, wir müssen unsere Prioritäten anders setzen. Und das hat nicht geklappt. Und dann denke ich mir, krass, eigentlich, wenn man, also wie sollen wir denn die Klimakrise hinkriegen, wenn das noch nicht mal geht? Also sind, also ich bin da dann irgendwann ganz ratlos und denke mir, also auch die Leute, die da sitzen, auch die bösen, ich will es gar nicht, die alten weißen Männer, also die relativ alten Abgeordneten, die haben es ja auch mitgekriegt. Ist ja nicht so, dass die unberührt geblieben sind von der Pandemie und dass wir nicht auch schon wissen, wie uns das alles schadet, diese intensive Landwirtschaft und das Artensterben und Bienensterben und was wir alles wissen, ist, muss ich ja gar nicht referieren. Und trotzdem stimmen die so ab, als wäre es letztes Jahr, als wäre nichts passiert. Und da muss ich sagen, da staune ich schon ein bisschen.
Ja, da fehlt ein wesentlicher Schritt, der in einer Krise fehlt, den man machen muss als Individuum. Man muss sagen, Mist, so ist es. Also die radikale Akzeptanz. Und wenn das fehlt, dann gibt es keine Innovation, dann gibt es keine Weiterentwicklung. Also ist so. Ich wollte noch zu Kunst und Kultur wollte ich noch eine Lanze brechen, unbedingt. Es gibt so ein paar Grundbedürfnisse, die wir haben. Also der Evolution ist es schon ganz recht, wenn wir weiterleben, weil dann geht es mit der Evolution auch weiter und das finden sie irgendwie ganz lässig. Und Sicherheit ist schon eine wichtige Geschichte, aber es gibt auch so, dass also wirklich kann man auch neurotransmittermäßig ist das gut auch unterfüttert. Es gibt ein Bedürfnis nach raus, nach Entdeckung, nach Entwicklung, das andere, das was spannend ist, da wo es funkelt und lustig ist. Und das kann man genauso wenig abzwicken wie das Bedürfnis nach Sicherheit. Das muss man, und das sind also Kunst und Kultur, wenn man in einer Krise beispielsweise, wir kommen der eh nicht aus, nicht seine Ohrhörer oder sonst irgendwas reinstopfen kann und dann erklingt die Lieblingsmusik, das macht was mit einem. Also das verändert einen wieder. Und wenn wir das nicht hätten, dass das eine wichtige Funktion hat und Kunst ist Nahrung für die Seele, ich komme schon wieder sehr wienerisch daher, das ist einfach so. Aber das stimmt. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Wollte ich nur noch gesagt haben.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Dankeschön. Nee, ich finde das, also ich bin da ganz bei euch. Also ich glaube, das, was die Leute durch die erste Welle Corona halt gebracht hat, war letztendlich Kunst, ja, war Kultur, war Streaming, war Musik, ne, waren Angebote, die halt spontan ins Netz gewandert sind, spontane Lesungen, spontane Wohnzimmerkonzerte und so weiter, wo Menschen dann halt zwar von sich, vom Küchentisch aus vielleicht, sich per Rechner reingeklinkt haben, aber es war trotzdem da. Und das hat ganz viele Menschen aufgefangen. Und dann, ich habe solche Tweets und Blogposts und sowas halt auch mal gelesen mit, ja, wozu brauchen wir die eigentlich alle? Ja, weil sie euch gerade durch die ganze fucking Pandemie bringen. Ja, und ja. Deswegen würde ich halt da einen Relevanzpunkt durchaus setzen wollen.
Und auch einen Hauch von Normalität vermittelt. Ne? Also wenn man sich mittlerweile setzt man sich ja nicht mal vorm Fernseher, sondern setzt sich vor seinem Computer und schaut Netflix, aber dann sitzt man halt da und ist für die Zeit, die man da hinein investiert, ist man in einer anderen Welt und die hat jemand kreiert und da geht es einem auch anders.
Ich hätte noch eine Frage, um vielleicht ein bisschen die Zukunft mal aufzumachen. Also wir sind da jetzt, glaube ich, gerade schon auf dem halben Weg hin. Was müssten wir als Gesellschaft als relevant deklarieren, um uns tatsächlich als Ganzes wirklich zum Besseren zu entwickeln? Und wie kommen wir da am besten hin?
Dann fange ich mal an. Ich fange mal kurz an. Ich bin ja da, ich posaune das ja schon auf Twitter die ganze Zeit raus, ich schreibe gerade an einer Utopie, schon seit einiger Zeit, es dauert auch noch ein bisschen, weil es ist ja alles leider nicht so easy. Das Problem ist ja generell, dass wir zum ersten Mal seit Menschengedenken mit einem Problem konfrontiert sind, was uns wirklich alle betrifft. Und da wir Individuen sind und unsere Schwarmintelligenz sehr zu wünschen übrig lässt, haben wir das einfach nicht geschafft. Das, glaube ich, ist der Knackpunkt, dass wir begreifen müssen, dass wir in einem System sind, wo wir alle beteiligt sind, alle Verantwortung haben und alle auch am Ende bezahlen werden müssen für unser Verhalten. Wahrscheinlich mit 30 Jahren, also mit einer Generation Abstand, vielleicht aber auch weniger. Und dieses Bewusstsein muss irgendwie einrasten, weil dann sind wir auch erst zu irgendwelchen globalen Maßnahmen fähig als Menschheit, als Staaten, die halt total unpopulär sind. Also schönes Beispiel finde ich jetzt gerade bei uns in Deutschland wieder, die neue Suche nach einem Endlager für Atommüll. Ja, Sappalot, jetzt haben wir festgestellt, dass Gorleben nichts taugt, wo wir doch die ganze Zeit wollten, dass es was taugt. Und jetzt ist halt bei uns hier Landshut in Bayern ist jetzt ein mögliches Endlager. Und jetzt schlagen die die Hände im Kopf zusammen von der CSU und sagen, ja mein Gott, das geht doch nicht, das schöne bayerische Land, das kann man doch nicht. Ja, ach, wir hatten vorher Atomkraft die ganze Zeit super gefunden. Ne? Also den Zusammenhang, den muss man schon irgendwann kriegen als Politiker und als Mensch. Wenn wir die Sauerei hinsetzen, dann müssen wir es auch auslöffeln. Und das als Menschheit jetzt für den Klimawandel und fürs Artensterben und das Plastik und den ganzen Mist, der alles zusammenhängt, das müssen wir irgendwie reinkriegen. Und dann können wir es lösen. Wenn wir das nicht schaffen, dann gibt's gar keine Zukunft in diesem Sinne, in dieser Zivilisationslevel, das wir gerade haben, weil dann gibt's krasse Verlierer, dann haben wir krasse Flüchtlingsströme, dann haben wir Ressourcenknappheit, dann haben wir Kriege plötzlich, dann wird das einfach dieses Leben auf diesem Planeten ganz anders werden und das will ich mir gar nicht vorstellen, das wäre viel zu krass. Deshalb lieber habe ich den Optimismus und sage, Leute, irgendwann kriegen wir alle noch den Dreh und raufen uns irgendwie zusammen. Vielleicht ab nächstem Jahr? Wäre doch was. Keine Ahnung.
Ich trage mich seit einiger Zeit schon mit einem Buchprojekt und ich glaube, es wird die richtige Zeit zu November, Dezember sein, um das Exposé zu machen, weil ich merke, was verloren gegangen ist, ist so das sich hineinversetzen, die Empathie, aber erstmal auch zu sich selbst, also zu sich selbst eine Verbindung, eine gute finden. Interessanterweise braucht man da viel weniger, als man glaubt. Da ist Qualität ein Thema. Ist ganz kitschig, könnte man sagen, Selbstliebe, aber das sagt man als Psychologin. Und wenn man wissenschaftliche Literatur konsumiert, sagt man das ja natürlich nicht. Aber das sich selber nahe sein und sich in den anderen dann gut hineinversetzen zu können. Empathie, also Selbstempathie und Empathie den anderen gegenüber. Also wenn ich das jedem mitgeben könnte, würde es ein bisschen besser ausschauen. Glaube ich.
Also ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben gerade zwei konkurrierende Ströme. Also wir haben zum einen sagen immer noch natürlich das Thema Wirtschaft und Geld. Ja, das, was du vorhin auch gebracht hast, Überwachungskapitalismus. Also wer hat profitiert von der Krise? Sind dann nun die Herrschaft, die irgendwo in Kalifornien sitzen und über digitale Dienste sehr, sehr viel Geld verdienen, also Google et al., die auch immer mehr versuchen, natürlich uns zu Produkten zu machen, indem sie auch versuchen, natürlich Gesetze zu verändern. Auf der anderen Seite, vielleicht gab es das auch vorher, das entdecke ich jetzt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, es gibt auch immer mehr Menschen, die bereit sind, einfach für lau, für das Gute zu arbeiten. Also ich bin durch Zufall jetzt drauf gekommen, es wurde ja von der Bundesregierung so ein großer Hackathon ausgerufen, Wir versus Virus. Und über die bin ich dann wieder an weltweit agierende, zum Beispiel Zusammenschlüsse von Wissenschaftlern gekommen, die ich so ein bisschen unterstütze, die versuchen, Corona-Tests für unter $1 zu entwickeln. Ja? Also die nehmen ihre freie Zeit, die investieren sie, die gucken, welche Verfahren gibt es, die sind aus dem Patent raus und wie können wir das zusammen machen. Da gibt es Leute aus Deutschland, da gibt es Leute aus der Schweiz und aus Amerika und Sri Lanka. Also wirklich weltweit, weil sie sagen, ja, wir brauchen halt Dinge, die das Gesundheitssystem der armen Länder auch schultern kann. Und Claudia, du hattest mir uns auch erzählt, dass es eben diesen Hackerspace hier in Berlin gibt, der versucht, Medizingeräte jetzt auch neu zu erfinden oder zu machen, so dass du eben die sehr günstig bauen kannst, dass du sie selber reparieren kannst und dann eben auch im globalen Süden verwenden kannst. Also das sind so die konkurrierenden Sachen. Dieses Gutmenschentum, wenn ich das mal so nennen darf, das nimmt zu und es engagieren sich auch mehr Leute, weil man auf einmal sieht, es geht nicht anders. Ja? Aber eben auf der anderen Seite, also Kapital ist immer noch wichtig und Geld ist immer noch wichtig. Und wenn ich mir da so unsere Politiker angucke und so manche, die vielleicht auch Parteivorsitzende werden wollen, da ist Geld das Einzige, was zählt, ja? Das war vorsichtig zu sagen. Und alles andere ist dann halt unwichtig. Hm. Und wir müssen uns als Gesellschaft im Prinzip entscheiden, was wollen wir. Und am Ende entscheiden wir es bei der Wahl. Also anders geht es ja nicht.
Hm. Ich meine, wie wird eine Welt ausschauen, wo du als Pflegekraft dreimal so viel verdienst wie ein Formel-1-Rennfahrer? Wie wird das ausschauen? Große Steuermittel, Geld ist ein großes Steuerungsmittel.
Also ich würde sagen, ich war ja mal eine Zeit lang in meinem Leben in der Unternehmensberatung und ich würde sagen, wir haben viel zu viele Leute, die der Welt erklären, wie man teert. Ja? Wir brauchen aber die, die wirklich den Teer drauf machen. Von denen haben wir viel zu wenige und das sind die, die ganz schlecht bezahlt werden. Und die dahinter stehen oder immer alles erklären, wie es am besten geht, sind ein bisschen viele. Hm.
Ich glaube, wir haben eine Frage reingereicht bekommen. Rhonda, magst du mal?
Ja, zum einen, I want to mention again that the English translation is working on media.ccc.de. If you have troubles when you use Firefox, please switch to Chrome or Chromium. It's said to work well in that browsers. Zum Thema Kunst. Danke, Christina, dass du das nochmal darauf hingewiesen hast, weil ich das recht wichtig finde, dass eben Kunst und Kultur gerade jetzt auch während der Pandemie sehr relevant und wichtig ist, eben speziell auch für die Psychohygiene, was die Pandemie eben für eine enorme psychische Belastung ist, für das Wegfallen von allen Kontakten. Da ist es tatsächlich sehr relevant und wichtig auch, das dabei zu haben. Was mich jetzt ein bisschen auch auf eine Frage bringt, wir haben über das System ganz allgemein geredet, als abstraktes Konstrukt und auch über spezielle Jobs im System, die fürs System relevant angesehen werden. Wie sieht es aber mit Personengruppen aus? Es ist nur einmal kurz eben der Hinweis auf Moria gefallen. Heute ist auch der Intersex Awareness Day, wo es um die Rechte, um die Sichtbarkeit für intergeschlechtliche Menschen geht. Gerade in Österreich ist eben auch das Thema, genauso wie eben auch in Deutschland, das Thema dritter Geschlechtseintrag und die rechtliche Anerkennung von intergeschlechtlichen Personen. Aber was jetzt in den letzten Monaten auch ganz stark aufgekommen ist, ist die Black Lives Matter Bewegung, wie mit Person of Color umgegangen wird, wo jetzt gerade vor ein paar Tagen zum Beispiel auch in Bezug auf die Maskenkontrolle in den Wiener Öffis, wo eine schwarze Person sehr stark, sehr hart rangenommen worden ist von den Securities, weil keine Maske getragen worden ist. Bei weißen Personen wird da ganz anders damit umgegangen. Wie spielt eben der Rassismus in dem Sinn auch hinein in diese Systemrelevanz?
Ich sehe gerade drei nachdenkliche Gesichter.
Ja, also dann mache ich einfach, sorry, dann greife ich mir das Wort. Also total, das ist natürlich ganz schlimm. Also wir müssen uns Moreno anschauen, da ist es unseren Politikerinnen und Politikern scheißegal. Da brüsten sich die Politiker, wenn sie irgendwie 500 Jugendliche aufnehmen und sagen, ey super, das ist unsere christliche Nächstenliebe. Totaler Quatsch ist das. Wir haben genug Ressourcen, wir haben genug Platz, wir könnten diese Menschen aufnehmen und ihnen ein menschenwürdiges Dasein geben, wird aber nicht gemacht, weil die sind nicht weiß genug. Also das ist ein Riesenproblem, genau das gleiche wie Racial Profiling, die Studien, die ja in Deutschland gefordert werden, dass die Polizei, dass dann eine Studie gemacht wird, ob die rassistisch sind oder nicht. Nee, wird abgelehnt, weil ist ja verboten. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich finde es super, dass die Black Lives Matter Bewegung jetzt so ein Momentum gekriegt hat. Leider ist das jetzt wieder irgendwie, im Wahlkampf in der zweiten Welle untergegangen. Eigentlich müssten wir da ständig auf die Straße gehen. Geht natürlich jetzt auch nicht mit Corona. Also es wird immer ein bisschen besser, habe ich so das Gefühl. Die Awareness ist da, die Leute sehen, dass das ein Problem ist. Auch für Transpersonen, dass die mehr in der Öffentlichkeit sind, finde ich eine super Sache. Wir müssen da dranbleiben. Das ist so, Feminismus ist das gleiche Thema, da haben wir natürlich schon ein bisschen mehr erreicht. da muss man dranbleiben, man muss immer weitermachen. Denn man hat ja manchmal das Gefühl, ja, es wird schon besser, das passt schon, jetzt musst du dich nicht mehr so aufregen. Nee, es wird ja nur besser, weil wir uns ständig aufregen und auf die Straße gehen und kämpfen und das immer wieder erwähnt wird. So gesehen, lasst uns da weiter dran arbeiten, lasst uns weiter die Rechte von den marginalisierten Gruppen hochhalten und die unterstützen und dann hoffe ich, dass es langsam weiterhin besser wird.
Aber in der Pandemie ist schlechter geworden. Also wer stirbt in Amerika? Natürlich die Armen. Ja, also die Todesraten der Schwarzen sind deutlich höher als die der Weißen. Mhm. Und wenn man mal bei uns guckt, wer kümmert sich um die Kinder, seit die Schulen zu sind? Nicht unbedingt die Herren. Also es ist hart, aber ja, es ist ja. Doch so. Also ja. Wir haben viel erreicht, aber in der Pandemie ist einiges wieder zurück. Oder zumindest hat es gezeigt, dass diese Fortschritte, die wir hatten, noch nicht so drinnen sind, dass man wirklich sagen kann, wenn es brennt, dann sind wir immer noch gleichberechtigt, sondern dann geht es wieder in die alten Muster zurück.
Stimmt.
Eine Frage aus dem Publikum ist auch gekommen zum Thema Relevanz, ob sich diese überhaupt für alle Menschen übergreifend definieren lässt, weil für den einen mag ein Schützenverein in Salzburg relevant sein, für andere Leute wieder nicht. Lässt sich da jetzt überhaupt irgendwie sowas generell irgendwie definieren?
Generell tue ich mir immer schwer, etwas zu definieren. Gleichwohl, wenn wir uns hier so zusammenfinden, wird es schon so eine Grundethik geben, auf die wir uns einigen werden. Es wird ja auch deutlich, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Schritt zurücktreten, dann könnten die auch bei uns die Ähnlichkeiten beispielsweise feststellen, also das, was uns verbindet. Wenn wir diese Diskussion mit anderen Teilnehmern an einem anderen Ort der Welt führen, schaut es anders aus. Also generell ist sowieso schwierig.
Ja, stimmt.
Und wir haben halt auch immer noch den Unterschied zwischen persönlicher Relevanz und gesellschaftlicher Relevanz, wo es halt dann wirklich um die Gruppe geht. Ne? Und da kommen wir jetzt dann halt genau mit den Themen, Ronna, die du gerade noch angesprochen hast, ganz herzlichen Dank dafür, halt genau an diese Unterscheidung wir und die anderen. Ne? Wo du sagst, eine Gruppe und alle anderen gehören hier nicht zu dieser Gruppe. Ne? Wo du dann sagst, okay, das ist unser kleines System und das ist der Rest. Ne, und da, wo es letztendlich immer nur noch um Prinzipien geht, da, wo einfach letztendlich auch ein harter Cut gezogen wird, ne, und gesagt wird, nein, das sind wir und das sind die anderen und die wollen wir nicht, weil die stören unser System, ja, die bringen unsere kleine heile Welt durcheinander, da wird es problematisch und zwar immer. Mhm. Ja, das ist genau die Bruchkante, an der wir genau hingucken müssen, welche Agenden da verfolgt werden. Und da haben wir letztendlich auch immer wieder die Probleme, die sowohl kleine als auch große Gruppen, ganze Gesellschaften, ganze Länder irgendwann spalten.
Mhm. Ja, ich denke, damit können wir das jetzt so halbwegs abschließen und einen Schluss finden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, wenn ihr auf der Streaming-Seite von der Privacy Week seid, gibt es dort den Link zur Lounge. Wir werden versuchen, dort dann noch weiterhin für Fragen, Diskussionen zur Verfügung zu stellen. Der nächste Vortrag, die nächste Session ist um 19.30 Uhr. Das wird dann ein Film sein, der gezeigt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Claudia, wolltest du noch?
Ja, ich wollte zumindest noch verraten, dass mindestens zwei unserer großartigen Panelistinnen von heute auch im Laufe der Woche noch für uns da sind. Und zwar, wenn ich jetzt meinen Schmierzettel richtig entziffere, hat die Theresa am Mittwochabend noch eine Lesung. Genau, aus einem ihrer beiden Romane zum Themenbereich Roboterethik. Ich glaube, die Unvollkommenen war es, ne?
Genau, ja.
Genau, super. Yay. Und die Christina hat am Donnerstag noch einen Vortrag bei uns, wo es um den Themenbereich Arbeitspsychologie letztendlich geht und was das alles für uns für Auswirkungen haben kann. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Da geht es um den Wandel der Arbeitsgesellschaft, von der industriellen Arbeitsgesellschaft bis zur flexiblen digitalen Arbeitsgesellschaft und welche Regeln wo, also wie gelten und welche Gesellschaftsordnung hinter der jeweiligen Arbeitsgesellschaft steht, wenn ich das so ergänzen darf.
Dankeschön. viel eleganter formuliert, als ich das je könnte. Genau, und den Link zum Pausenraum findet ihr auch im Fahrplan. Wenn ihr einfach jetzt auf fahrplanprivacyweek.at auf diesen Talk klickt, gibt es einen Link zum Pausenraum, wo wir dann gleich noch für euch da sind.
Zwei weitere Hinweise, die Claudia unter den Tisch fallen lassen hat, das sind ihre eigenen Sessions, auf die sie natürlich nicht hingewiesen hat. Am Samstag eine zum Thema an 1984 im gestreckten Galopp rechts vorbei in die schöne neue Welt. Und am Sonntag geht es ums Murderboard, wo Krimi, Privatsphäre und IT-Sicherheit zusammenkommen.
Mhm. Dankeschön, ja. Da war noch was.
Vielen Dank für alle, die zugehört hat.